Das Geräusch kennt ihr. Es ist ein Rasierer und der hat Patrick Berger noch nicht besucht. Das machen wir nächste Woche. Aber wir haben denjenigen ausfindig gemacht, der dafür verantwortlich ist, dass Patrick Berger sein Bart verlieren wird. Und all das hört ihr heute in
Auffe Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport. Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Patrick, du bist noch bärtig, aber wir haben, oder du hast den gefunden, beziehungsweise er hat sich bei dir gemeldet, der diese Wette um deinen Bart und den internationalen Platz von Borussia Dortmund ins Rollen gebracht hat, ins Leben gerufen hat. Wer war's?
Ja, er hat den Stein ins Rollen gebracht. Markus André nennt er sich. Ich weiß gar nicht, ob André der Nachname ist, aber der Markus hat mir direkt auf Instagram geschrieben. Ich habe gesehen, dass wir hier und da mal, oder dass er mir ein bisschen öfter geschrieben hat, wächst wieder nach, mach dir keine Sorgen. Und dann ist er irgendwann damit rausgerückt mit der Sprache und hat mir geschrieben, das tut mir echt leid, Patrick. Ich habe die bescheuerte Frage mit dem Rasierer im Badezimmerschrank gestellt. Und ich sage, Markus, das merke ich mir, du bist der Übeltäter. Also zur Erinnerung, war ja bei den Kollegen der Ruhrnachrichten im Podcast und da wurde eine Leserfrage vorgelesen und die kam eben von ihm, ob Patrick Berger eigentlich im Badezimmerschrank einen Rasierer hat. Und daraufhin ist dann diese blöde oder verrückte Wette entstanden, dass ich nicht mehr dran geglaubt habe, dass es der BVB nach Europa schafft. Am Ende wurde es ja nicht mal nur Europa, sondern wirklich sogar noch die Champions League. Das wollen wir gleich aufarbeiten hier in unserem Podcast, Jesko. Ganz viele haben mich schon gefragt, auch im Transfer-Update, der ist ja immer noch dran, was ist denn da los, traust du dich nicht? Nein, keine Sorge. Wir müssen schon auch einen Termin finden, ne?
Ich wollte gerade sagen, ey, da holst du ja nicht den Zweiklinger raus und schneidest dir den mal eben ab, das muss ja zelebriert werden und Leute, ja, wir haben so viel zu tun, da geht das nicht so musst du einfach. Drüber.
Rasenmäher.
So ein Elektrobot lässt du mal fahren. Ja, aber dass er abkommt, heißt, Dortmund ist international und du hast es gesagt, es ist nicht nur Conference League oder Europa League, sondern es ist am Ende wirklich noch die Champions League geworden und du konntest nach dem Spiel allen sehen, besonders denjenigen, die das Geld reinholen müssen bei Borussia Dortmund, nicht nur dies raustragen, nämlich die Spieler, sondern auch dies reinholen müssen, dass denen ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist. Nur mal kurz, um eine Einordnung zu geben. Also Borussia Dortmund hat in dieser Saison aus der Champions League über 100 Millionen Euro eingenommen. Da wisst ihr, worüber wir reden. Und der Verein ist halt auch so aufgebaut, auch in der Struktur, auch in der Mannschaftsstruktur, im Gehaltsgefüge so, dass diese 100 Millionen reinkommen müssen. Also das ist schon ordentlich 100 Millionen, aber die Champions League-Einnahmen müssen reinkommen, damit du diesen Club am Laufen hältst. Von daher hast du es richtig gesehen, wie Watzke Ricken umarmt und Ricken strahlt. Das waren schon klare Zeichen, Patrick.
Ja, 100%. Und das ist ja tatsächlich ein ganz wichtiges Thema. Das haben ja hinterher auch alle gesagt, ne? Dass der BVB natürlich glücklich ist, erleichtert ist regelrecht, dass sie das noch geschafft haben. Sie können das alles aber auch ganz gut einordnen, dass das natürlich ohne die Strauchler von Freiburg, von Mainz und vor allen Dingen von Leipzig auch niemals möglich gewesen wäre, egal wie gut du hinten raus im Endspurt nochmal gespielt hast. Der Punkt ist wirklich wichtig mit der Einordnung, weil ganz viele natürlich auch ein Stück weit ungeduldig sind, uns auch immer wieder schreiben, der Verein hat doch Geld, es kann doch nicht sein, dass wir wieder nicht angreifen. Was heißt wieder nicht angreifen? Der BVB hat letztes Jahr, wenn man alles mal zusammenrechnet, an die 90 Millionen Euro ausgegeben mit Nebengeräuschen, mit Handgeld, mit den ganzen Transfers, die es gibt. Also der Club hat in den letzten Jahren auch immer mehr ausgegeben, als er dann eingenommen hat. Auch wenn es ein Haaland gab, auch wenn es einen Bellingham gab. Du darfst aber nicht vergessen, ein Haller hat wahnsinnig viel Geld gekostet, ein Adeyemi hat viel Geld gekostet, ein Bayer hat viel Geld gekostet, ein Malen, auch wenn da alle immer wieder schreiben, wir haben doch den Malen verkauft. Da darf man auch immer nicht vergessen, ein Donny Malen ist für über 30 Millionen Euro zum BVB gekommen, aber da kommt on top nochmal ein saftiges Handgeld, da kommt eine Signing-Fee für die Berater, Nebengeräusche. Also du hast dann auch in der Regel für diese Spieler viel mehr ausgegeben, als du dann wiederum eingenommen hast. Hinzu kommt,
man muss da schon ganz kurz, man muss immer im Paket denken, ne? Und zum Paket gehört genau auch das Gehalt. Und das ist das, was ja dann auch gerade an diesen Einnahmen knabbert, ne? bei den Vereinen.
Ich denke zurück an, will gar nicht mal bis zurück auf Nico Schulz gehen, aber geh mal auf Thomas Meunier, der kam ablösefrei, ja, sagt jeder, kostet nichts, aber der hat am Ende an die 10 Millionen Euro gehabt, ja. wenn du das alles mal summierst, jährlich, auch mit dem Handgeld, das waren 50 Millionen Euro Paket für Thomas Meunier. Ja, das sind alles so Geschichten, Hazard aus der Vergangenheit, Brandt, Can, das sind schon Geschichten, die darf man nicht vergessen. Alle sagen immer, auch zu Recht, wir haben ja den Bellingham verkauft, wir haben ja den Sancho verkauft, wir haben den Haaland verkauft.
Ja.
Das stimmt schon, aber vergesst nicht, was der BVB alles ausgegeben hat und vergesst nicht, das hast du völlig richtig gesagt, Jesko, was der BVB auch für ein Gehalt einstreicht. Bis zu 200 Millionen Euro, das ist das 180 bis 200, was der BVB an Gehältern für die Profimannschaft ausgibt. Das ist Top-Top-Level, auch wenn man das mal in den internationalen Vergleich setzt. Jeder denkt immer, in England hauen sie die Kohle ohne Ende raus. Das mag schon stimmen bei den Ablösen, aber in Sachen Gehälter, da kann sich der BVB nicht verstecken, im Gegenteil.
Ja, alte, ich glaube, BWL-Weisheit, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Du kannst zwar ganz viel Geld reinholen, aber wenn du ganz viele Ausgaben hast, dann bleibt am Ende eben auch nicht mehr so viel übrig, um dann den Trainer ordentlich zu bezahlen für seine Vertragsverlängerung. Aber also an Niko Kovac, also wir haben jetzt alle Lobeshymnen gesungen, ne? Den müssen wir jetzt nicht nochmal tatsächlich auswalzen, dass er eine Riesenleistung, wobei doch Lars Ricken hat ja gesagt, das ist die größte oder eine der größten Trainerleistungen in der Geschichte, nicht nur der letzten Jahre, sondern in der Geschichte von Borussia Dortmund, haben einige sofort Schnappatmung bekommen und sagen, was ist denn mit Klopp? Was ist denn mit Hitzfeld? Was ist denn mit denen allen?
Ja. Sebastian Kehl im Übrigen auch. Der wurde ja in der Mixzone direkt darauf angesprochen, weil erstmal gab ja noch ein Hitzfeld, gab ja noch einen Klopp.
Aber das zeigt halt, woher diese Mannschaft kam und nicht nur sportlich, sondern der ganze Verein in der Gesamtstruktur in dieser Saison. Ja, das ist eigentlich der Hintergrund von dem, was Lars Ricken da gesagt hat, weil er weiß natürlich, wie schwierig die Situation war in dieser Saison und zwar nicht nur das, was wir dann am Ende mal als Produkt auf dem Feld sehen, sondern die ganze Entwicklung auch hinter der Mannschaft, im Verein, in der Führungsebene und da ist das für mich fast so ein bisschen entlarvend, dass Lars Ricken dann so einen Satz sagt, weil das halt wirklich zeigt, wie schwierig es in dieser Saison im Verein war. Das ist ein Kompliment für Niko Kovac, aber es ist ein vergiftetes Kompliment für alle anderen in diesem Club.
100%. Und es ist vor allen Dingen auch natürlich für Lars Ricken so eine Art emotionaler Brustlöser vielleicht. Er musste sich ja auch ein Stück weit freischwimmen, muss natürlich auch zeigen, dass er dieser großen Lage Boss von Borussia Dortmund, gerade in so einer schwierigen Situation zu sein, auch Herr dann irgendwie ist. Es war sein Trainer, war nicht die Nummer 1 Lösung, das darf man auch nicht vergessen. Sie haben sich in der Causa ja oder Kausalität zuerst mit Ralf Rangnick getroffen, danach erst mit Niko Kovac. Dennoch ist es am Ende der Trainer gewesen, den dann auch Lars Ricken haben wollte. Auch intern gab es die ein oder anderen Diskussionen, gab jetzt nicht immer eine komplett einhellige Meinung. Der ein oder andere musste überredet werden. Und am Ende ist es dann natürlich auch für ihn vielleicht ein Stück weit eine Bestätigung zu sagen, wir haben an Niko Kovac geglaubt, wir wollten ihn aus den und den Gründen eben haben. Das hat man dann schon auch gemerkt, ne? Deswegen muss man das schon ein Stück weit relativieren. Na klar, kannst du das wahrscheinlich nicht oder nicht im Ansatz gleichsetzen mit einem Doublesieg Klopp oder mit einem Champions League Sieg Hitzfeld oder einer Meisterschaft Sammer oder Udo Lattek und Co. Der BVB hat da so viele große Trainer. Deshalb muss man das, glaube ich, schon ganz gut einordnen. Ich glaube, Niko Kovac kann das selbst auch sehr gut einordnen. Ich fand das im Übrigen sehr wichtig und richtig, dass er auch nach dem Spiel gesagt hat, hier gibt's keinen Grund zu feiern. Also ich bin happy, ich bin erleichtert, auch wenn ihr mir das vielleicht nicht anseht. Aber sein Credo ist eher so, gefeiert wird bei Titeln. Ja, er hat Titel geholt mit Frankfurt, er ist Doublesieger mit den Bayern. Er weiß, wie sich das anfühlt. Und deshalb ist das auch, glaube ich, genau richtig. Das hat auch Gregor Kobel gesagt. Platz 4 darf nicht unser Anspruch sein. Der BVB hat keine gute Runde gespielt. In Teilen eine Katastrophensaison. Es war so viel los, so viel Nebenschauplätze, der Zoff auf oberster Ebene, Mislintat Kehl, Chefscout Ede Graf, der vor die Tür gesetzt wurde, im Hintergrund so viele Geschichten, teils auch vergiftete Atmosphären, auch innerhalb der Mannschaft, wo es nicht ganz Grüppchenbildung gepasst hat. Ein Trainer, mit dem man es versucht hat, mit Nuri Sahin, der jetzt für ihn ja auch sicherlich alles andere als einfach der Erfolg von Niko Kovac, weil jetzt mal ganz plakativ gesagt, hat Kovac Dinge verändert und ganz anders gemacht, als es Nuri machen wollte, und auf einmal hat es funktioniert, ja.
Zeigt, was möglich gewesen wäre, ne? Und das ist natürlich dann kein gutes Zeugnis für Nuri Sahin, aber auch da müssen wir immer mal ein bisschen relativierend sagen. Bei ihm waren die Umstände dann teilweise auch noch schwieriger. Also die Wurzel allen Übels lag wirklich für mich in der Vorbereitung und wie sie in die Saison reingegangen sind, mit wie vielen Themen. Und auch, wenn es immer so ein bisschen nach Ausrede klingt, aber auch die verletzten Situationen auf jeden Fall ein Thema gewesen, auch für Nuri Sahin.
Ja, und wo man ihm zur Seite springen muss, du sagst es, Verletzten-Geschichte, aber gerade, und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, als junger Trainer, der zum BVB kommt, und der dann gleich in so einer Krisensituation ist, nicht nur sportlich, sondern vor allen Dingen auch auf dieser Bosse-Ebene. Der stand ja zwischen den Stühlen, der musste Dinge intern moderieren. Kehl, Ricken, Watzke, Mislintat, Sammer, das ist für so einen jungen Trainer auch alles andere als einfach. Trotzdem, was er sich, glaube ich, ankreiden muss, und das sieht man, das wurde mir jetzt auch nochmal von einer oder anderer Seite bestätigt, dass die Mannschaft fitnesstechnisch in keinem guten Zustand war. Das hatte Matthias Sammer damals ja auch ziemlich klar und deutlich auch in Richtung des Trainers gesagt. Und das ist sicherlich ein Punkt. Ich will das alles nicht auf Fitness und Mentalität und Kampf und Lauf und so bringen. Der BVB muss auch entwicklungstechnisch, kommen wir gleich auch dazu, sicherlich mehr machen. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, in dem Nuri Sahin sicherlich einen Fehler gemacht hat, wo auch hier und da mal aus der Mannschaft kam: Ey, du musst im Training immer wieder dranbleiben. Du musst immer wieder den Jungs Feuer unter dem Hintern machen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den Niko Kovac wahrscheinlich durch seine Art, durch seine Autorität, durch seine Erfahrung vielleicht nochmal ganz anders kann, als das ein junger Trainer tut. Aber Niko Kovac muss natürlich auch, Jesko, finde ich, zeigen, Erfolg, Chapeau, habe ich niemals mit gerechnet, ja. Sonst wäre der Bart jetzt nicht nächste Woche ab. Mhm. Aber er muss schon auch zeigen, dass er die Mannschaft weiterentwickeln kann, dass er auch mit jungen Spielern und Talenten umgehen kann, sie integrieren kann. Das wird ja auch das Ziel der nächsten Jahre und muss es auch zwangsläufig sein von Borussia Dortmund.
Ja, das war jetzt eine Notoperation, ne? Um es mal medizinisch auszudrücken, war das die Kovac'sche Notoperation. Der hat hier Klemme, Tupfer und Nadel und Faden gehabt und jetzt hat er den Blutfluss gestoppt, dass die Wunde zugenäht. Aber jetzt muss er halt zeigen, dass er eben aus dem Patienten dann auch wieder einen gesunden Sportler machen kann. Und da bin ich tatsächlich auch gespannt. Bei einem Spieler würden wir übrigens heute sagen, was machst du denn jetzt mit dem? Verlängerst du oder muss der gehen? Ja. Weil der Vertrag läuft nur bis 26 bei Niko Kovac. Was macht er? Was plant er?
Ja, ist natürlich eine ganz andere Gemengelage und Geschichte bei Trainern. Wir haben das im Transfer-Update am Montag, könnt ihr euch sicherlich auch nochmal auf YouTube angucken, sehr ausführlich gemacht. Wir haben ihn als King Kovac abgefeiert, ihm auch eine Krone aufgesetzt. Mag ich immer, wenn man so ein bisschen auch grafisch
die Alliteration liegt ja auch nahe, ne?
Die King liegt Kovac, auch auf der Hand. Traum. Ja, ich erinnere mich noch an Dieter Hecking. Weißt du das noch? Als ihm in Wolfsburg eine King, ich glaube, das war sogar nach dem, falsches Timing, ich glaube, das war sogar nach dem Pokalsieg gegen den BVB, da war ich nämlich im Stadion in Berlin.
Kann gut sein. Und
da hat damals Dieter Hecking, ja gut, jetzt ist es King Kovac, wir wollen über Niko Kovac reden, wie er plant. Genau, das haben wir am Montag im Transfer-Update auch ausführlich berichtet. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie eine vorschnelle Entscheidung irgendwie geplant ist, auch nicht von Niko Kovac selbst, der die Dinge schon gut einordnen kann, der natürlich schon auch weiß, er und Lars Ricken haben sich nach dem Spiel innig umarmt. Lars Ricken soll zu ihm gesagt haben: Du Mensch, vielen Dank für das, was du gemacht hast. Und genauso ging es zurück: Vielen Dank, dass du mir die Chance gegeben hast. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Niko Kovac stand selbst im Rücken zur Wand. Wir haben drüber gesprochen. Er war selbst auch an so einem Karrierescheideweg. In Wolfsburg hat es nicht funktioniert. In Monaco war die Arbeit deutlich besser natürlich als in Wolfsburg. Aber das war jetzt schon auch für ihn eine Situation, wo er natürlich für sich wahrscheinlich gemerkt hat, boah, dass der BVB jetzt nochmal auf mich zukommt, das ist für mich auch eine Riesenchance. Mhm. Deshalb kann er das, glaube ich, schon ganz gut einordnen. Er hätte jetzt wahrscheinlich die besten Karten, gerade auch nach den Aussagen von Lars Ricken, einer der größten Trainerleistungen, zu sagen, ja, wenn das eine der größten Trainerleistungen war, die Leute draußen auf der Süd fand ich auch sehr überraschend. Die rufen meinen Namen, die feiern mich. Da war er ja fast schon ein bisschen zaghaft, ne? Ja. Ich kenne ihn aus Frankfurt. Da hat er geheult, geweint vor der Kurve, als dann auch der Abschied zu den Bayern bekannt gegeben wurde. Aber da hat er richtig mitgefeiert, den Pokal hochgehoben und das auch alles angenommen. Aber das war ihm fast schon ein bisschen unangenehm. Der stand so auf der Mittellinie, ist so ein, zwei Schritte hin, hat dann mal applaudiert, ist dann wieder zur Seite, weil ihm es, glaube ich, schon gut tut, aber weil er, glaube ich, schon auch die Dinge, wie gesagt, ordentlich einordnen kann. Deshalb ist er jetzt nicht so, dass er darauf prescht, der BVB auch nicht, während der Clubweltmeisterschaft. Jesko, du wirst für uns vor Ort sein, sicherlich dann auch berichten, wenn oder ob was durchsickert aus den Gesprächen wird, wird sich zusammengesetzt. Und da wird viel mehr über Themen wie strategische Ausrichtung, welche Spieler wollen wir holen, was will Niko Kovac, der ganz klare Ideen und Vorstellungen hat von dem, wie sein Fußball aussehen soll, wie die Mannschaft aussehen soll. Natürlich auch laufwillige, intensive Spieler, die in die Zweikämpfe gehen, die Extrameter machen, wodurch du automatisch eine professionelle Einstellung zum Job hast, automatisch auch diese Mentalität wieder ein Stück weit reinbekommst. Er hat klare Ideen, von welchen Spielern man sich trennen soll. Und all das soll dann eben nach dem zweiwöchigen Urlaub dann ein Stück weit auch abgedeckt werden. Dann wollen sie gucken, ob es deckungsgleich ist. Kann mir aber vorstellen, dass es einfach noch ein bisschen dauern wird. Auch vielleicht in Richtung Spätsommer, Herbst, dass er da halt eben gucken, sich die Club-WM anschauen, vielleicht den Start auch in die neue Saison und dann über eine mögliche Verlängerung reden. Und das finde ich auch richtig, Jesko. Ich weiß nicht, ja, wie du das siehst, ob du jetzt total sagst, lass mal sofort machen. Muss er jetzt? Hat er sich verdient?
Ja, so viele Vereine haben es schon bereut, dass sie im Moment des Jubels gesagt haben, so jetzt machen wir aber hier langfristig, und dann war langfristig bis Oktober. Mhm. Deswegen finde ich das absolut richtig, und ich denke, damit können auch alle Seiten gut leben. Klar musst du natürlich aufpassen, nicht, dass in diesem Sommer plötzlich ein Club kommt und sagt, oh Herr Kovac, die hätten wir gerne, zum Beispiel aus London oder sowas. Und aber ich kann es mir nicht vorstellen, auch nicht, dass er jetzt die Lust am Projekt Borussia Dortmund verliert. Dafür erlebe ich ihn auch zu committed mit dem, was er jetzt hier auch für sich aufgebaut hat. Und das ist ja, wie du richtig gesagt hast, jetzt auch nicht das Ende, sondern das ist ja gerade der kleine Anfang. Der kann ja aus diesem Sandhügel, den er jetzt da hingeschoben hat, kann er jetzt natürlich auch eine richtig schöne Burg zaubern. Und da freue ich mich drauf zu sehen, ob das funktioniert.
Ja, und guter Beweis dafür, er schaut ja jetzt gerade auch mit seinem Bruder nach Wohnungen. Ja, ich weiß gar nicht, ob er sie mittlerweile schon hat, können wir mal nachfragen. Aber war ja jetzt die erste Zeit im Hotel. In Frankfurt im Übrigen war er 2 Jahre am Stück komplett im Hotel. Damals nämlich in Neu-Isenburg, da wo die Nationalmannschaft sich auch oft trifft, Grafenbruch hinten. Das zeigt ja schon, dass er Bock hat auf mehr, dass er länger bleiben möchte. Deshalb bin ich gespannt, wie dann vor allen Dingen diese Transfergespräche auch aussehen werden. Joe Bellingham bleibt die Prio Nummer 1 beim BVB. Das haben sie erkannt, dass sie da einen spielstarken Sechser bzw. Achter, einen Box-to-Box-Spieler haben wollen, der aber auch zweikampfstark ist, der vor allen Dingen auch einen Wiederverkaufswert hat. Das ist in Dortmund ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Ich frage mich, ich gehe einmal direkt bei Bellingham rein. Ja. Ich frage mich so ein bisschen, ob sich nicht das Profil mit dem von Felix Metscher beißt.
Von Metscher gleich?
Ja, da habe ich echt jetzt länger drüber nachgedacht. Ja, Felix kann auch sehr gut die Sechs spielen, die Einzel-Sechs. Ne, das hat er in vielen Spielen wirklich hervorragend gemacht. Aber insgesamt ist auch Metscher der Box-to-Box-Spieler. Das haben wir jetzt auch beim letzten Spiel gegen Kiel gesehen, wo er immer wieder vorne aufgetaucht ist, immer wieder auch in der Box war, nicht nur bis zur Box, sondern auch rein das Tor gemacht. Da musst du dann im Prinzip, wenn du Joe Bellingham holst, musst du ja schauen, dass du ein oder zwei im Prinzip aus dem Mittelfeld rausholst. Weil sonst, ganz ehrlich, auch Sabitzer ist eigentlich ein Box-to-Box-Spieler. Pascal Groß am Ende ist auch ein Box-to-Box-Spieler, wenn auch nicht ganz so flott. Zumindest nicht mit den Beinen, aber mit dem Kopf und mit dem Ball. Da hast du eigentlich drei Spieler dann, Metscher, Sabitzer, Groß und Bellingham. Wo ich finde, wo das Profil also nicht gleich ist, aber schon schwierig sein wird, alle gleichzeitig aufs Feld zu bekommen und das eine gute Taktik zu nennen.
Du hast theoretisch ja noch Salih Özcan. Da ist es aber so, gerade bei Salih Özcan, aber auch bei Marcel Sabitzer, dass die ganz klar zu den Verkaufskandidaten gehören, aus unterschiedlichen Gründen, dass sie da eben gucken, gerade auch Sabitzer mit dem enormen Gehalt, was er hat. Ich meine, das ist ja unvorstellbar. Der war die letzten beiden Spiele wichtig, ja, keine Frage, gegen Leverkusen und gerade im letzten Spiel jetzt.
Jetzt kommt die Statistik.
Der hat seinen ersten Treffer erzielt. Ja. Martin Schneider vom ZDF saß neben mir und hat gesagt, wie viel Scorer ist das eigentlich von ihm? Ich sagte, der erste.
Ja, und zwar sowohl Tor als auch Vorlage, ne?
Null Tore, null Vorlagen in der Champions League, im DFB-Pokal, in der Bundesliga. Ja. Boah, das ist schon hart.
Zeugnisse jetzt, machen wir nächste Woche, aber ich sag mal so. Ja. Das wird in die Bewertung mit einfließen müssen.
Ja, 100%. So, und deshalb guckt der BVB natürlich, dass er auf den Positionen sich ein Stück weit verschlankt. Das haben wir auch gesagt. Wenn jetzt Bellingham geholt wird, müssen sie schon erstmal gucken, dass auch, gehe gleich nochmal drauf ein, der ein oder andere Spieler erstmal den Verein verlässt, um so ein bisschen Kaderplätze auch wieder frei zu machen. Aber genau das ist es, Sabitzer, Özcan. Wo ich dir schon recht gebe, Metscher und Bellingham sind sich in gewissen Dingen schon auch ähnlich. Ich glaube, dass insgesamt Bellingham schon noch mehr Torgefahr ausstrahlen kann, schon noch mal mehr dieses, da muss der BVB ja auch gucken, dieses, lass die 25 bis 30, wahrscheinlich eher an die 30 für ihn zahlen, natürlich dann auch wieder einen Kaderwert hat, wieder einen Spieler hat, der irgendwann mal in Richtung 80, 90, 100 verkauft werden kann, im Optimalfall, ist aber schon auch ein Spieler, der natürlich durch diese, das darf man ja nicht vergessen, der ist 19 Jahre alt und hat schon 100 Championship-Spiele fast gemacht.
Gerade Championship, ne? Zweite englische Liga, das ist eine gute Schule, würde ich mal sagen. Gerade auch für Widerstandsfähigkeit, für Körperlichkeit. Genau. Ne? Das ist schon, also der bringt viel mit, was sein Bruder auch mitgebracht hat. Ne?
Gerade auch diese Zweikampfhärte. Ja. Ne? Deshalb, das wird aber schon dann interessant. Groß, Sabitzer, oder Sabitzer dann nicht, den klammern wir mal aus, aber Groß, Metscher, Bellingham, wenn es dann klappen würde, wie sich das
du da. Du hast ja immer noch findet. Ein Wäldchen hinten dran, ne, den viele, gerade viele Fans auch immer wieder auch uns fragen, was ist denn mit dem, aber der kommt da auch. Ich mir aber da
vorstellen kann, dass es vielleicht dran, eine Laie im Sommer mal wird, dass der einfach spielt und dann das Jahr drauf wieder zurückkommt. Wie gesagt, da ist jetzt nichts kurz davor, aber das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Das wird sicherlich interessant im Transfersommer von Borussia Dortmund. Aber auf den einen Punkt wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen, Jesko, was diese Kaderwerte angeht. Die wurden die letzten Jahre natürlich geschrottet. Ja, also der BVB ist die letzten Jahre immer der Verein gewesen, der Kaderwerte geschafft hat, der Spieler für viel Geld verkauft hat. Mhm. Jetzt darfst du nicht vergessen, ein Jamie Gittens hat eine tolle Hinrunde gespielt, die letzten Spiele gar keine Rolle mehr gespielt, also dessen Marktwert hat sich nicht zwingend erhöht. Du hast Spieler für immer wieder für viel Geld geholt, deren Werte sie jetzt nicht unbedingt in die Höhe getrieben haben. Du hast natürlich auch ältere, erfahrenere Spieler geholt, wie Groß, wie Anton, wie Girassi.
Aber auch dafür viel Geld ausgegeben. Was halt eine Investition in eine Qualifikation für die Champions League ist und nicht eine 100%. Investition, die dann Gewinn bringt zu verkaufen. Das kann nicht immer klappen wie bei Niklas Füllkrug, ne, den Sebastian Kehl dann noch wirklich mit einem ordentlichen, zumindest wenn man die Transferwerte sieht, Gewinn verkauft hat Richtung England.
Gio Reyna darfst du nicht vergessen, ich gehe gerade den Kader mal durch. Ne? Gio Reyna hat seinen Marktwert, der war mal bei 40 Millionen, der ist jetzt laut Transfermarkt, der ist auf 10 gefallen, um 30 runter. Julien Duranville hat es, auch wenn ich viel in ihm sehe, nicht geschafft, irgendwie seinen Kaderwert nach oben zu schnellen. Also da kannst du die Spieler ja nahezu alle durchgehen. Also da gibt es aktuell niemanden.
Absolut, absolut.
Ja. Und das ist halt enorm wichtig. Und deshalb gucken sie natürlich auch nach so jemandem wie Bellingham, um zu sagen, ey, einer, der 19 ist, zu dem wir ein überragendes Verhältnis haben, gerade zur Family, an dem viele andere Clubs dran sind und der vor allen Dingen schon 100 Spiele gemacht hat auf Profiniveau, das Paket findest du ja kaum. Und deshalb ist der Spieler eben auch so spannend und interessant für den BVB.
Und nicht nur
aber wo würdest du dann noch nachbessern, Jesko? Auf welchen, was ist denn für dich?
Du brauchst einen Stürmer-Backup. Um da direkt ins Wort zu fallen, du brauchst auf jeden Fall einen Stürmer-Backup. Du kannst, du musst auch Girassi irgendwann mal entlasten. Das hast du auch in Phasen gemerkt, dass er echt am Limit war, am Limit gespielt hat. Du musst Girassi entlasten, das ist ganz wichtig. Du brauchst eigentlich auch noch für hinten einen, auch da ist ja nicht ganz klar, wie es mit den Einzelnen weitergeht. Ben Zebaini, muss ich sagen, ist ja durchaus ein Kandidat, der auch Interesse geweckt hat. Ich würde ihn nicht abgeben.
Wollte ich genauso sagen. Wollte ich gerade auch ins Wort fallen.
Niemals abgeben. Du hast, der hat jetzt richtig gezeigt, was du an ihm hast, was er alles kann. Und
das kam ablösefrei, war kam kein großes Risiko. Kovac hat ihn in die Spur gebracht.
Genau, kann Innenverteidigung spielen, kann Außenverteidigung spielen. Ja, ja. Also das darfst du eigentlich nicht abgeben. Mhm. Ansonsten finde ich ja, kleine Offensive kannst du immer mal schauen, wenn du, ob du da nochmal den einen oder anderen dazu nimmst. Allerdings glaube ich bei Dürer und Will, dass der, ich war ja lange echt nicht überzeugt von ihm, weil ich nie irgendwas von ihm im Spiel gesehen habe. Mhm. Jetzt in den Spielen, wo er reinkam, fand ich ihn irgendwie ein bisschen präsenter, ein bisschen cleverer auch. Mhm. Da würde ich tatsächlich, ich würde jetzt nicht drauf wetten, aber ich kann mir vorstellen, dass der eine der großen Überraschungen für die kommende Saison wird, wenn der dann mal regelmäßig auch zum Spielen kommt.
Mhm. Ja, das ist dann auch wichtig, und das wird dann auch eine Aufgabe oder auch in den Gesprächen von Niko Kovac sein, dass er Talente auch entwickelt. Er ist ja eher auch dafür bekannt, auf Erfahrung, auf Routine, auf Achsen zu setzen, als jetzt vielleicht auf die ganz jungen Wilden. Also das wird dann auch so die nächste Herausforderung und Aufgabe des BVB an ihn sein, das dann auch mit zu tun und mit zu integrieren. Ich würde gucken, dass du schon noch Tempo auf den Flügeln ranholst. Das kannst du natürlich nur machen, wenn sich auch was auf der Abgangsseite, Adeyemi oder Kittens tut.
Ja, wenn du die Flügel brauchst.
Ja.
Wenn du die Flügel brauchst. Im jetzigen System haben ja viele Spieler das Problem, dass sie eigentlich gar
die Schnelligkeit nicht ausspielen.
Weil sie gar nicht auf dem Flügel spielen, weil es keine Flügel gibt in dem Sinne. Mhm. Ne? Du hast die Schienenspieler in diesem System, was jetzt wirklich sehr gut funktioniert hat. Und eigentlich hast du dann zwei klassische Stürmer. Mhm. Und dann hast du ja diesen klassischen Flügelspieler gar nicht. Klar, wenn es dann mit Kovac jetzt nur theoretisch nicht funktionieren sollte, dann kommt der Nächste, sagt, ich will 4-2-3-1 spielen. Dann brauchst du wieder schnelle Flügelspieler. Aber so diese klassischen schnellen Flügelspieler hast du ja in diesem System, was jetzt sehr gut funktioniert hat, gar nicht. Ne? Deswegen sehe ich tatsächlich eher den Need, einen zentralen Stürmer zu holen, der mit dem du dann mal vorne rumtauschen kannst. Wobei, du kannst natürlich auch mal,
du kannst Bayer Adeyemi Bayer,
genau. Adeyemi Bayer ist eine ganz, ganz interessante Kombination, weiß ich, dass auch viele da im Verein sagen, ja, also Gyarassi trifft, aber Adeyemi Bayer, das ist eigentlich gerade für die gegnerische Abwehr brutal, weil du
ein bisschen unberechenbarer, ne?
Und du hast halt so eine Geschwindigkeit, dass du überhaupt nicht nach vorne schieben kannst, weil du mit einem Adeyemi vorne drin wirklich dann auch, wenn er keinen weiten Weg zum Tor hat, wie in Leverkusen. Ne, in Leverkusen, überleg mal, Sabitzer gewinnt den Ball, kurzer Pass auf Brandt und der im Prinzip sofort in die Schnittstelle. Ja, und da ist Adeyemi weg. Wie hat Kovac so schön nach dem Spiel gesagt, das muss er noch lernen, dass das seine Stärke ist. Ja. Genau das muss er machen, der Adeyemi. Wenn der weg ist, hat Kovac mir gesagt, dann können die mit dem Motorrad hinterherfahren und die kriegen den nicht. Aber das muss er halt noch mehr machen, nicht entgegenkommen, nicht den Ball an den Fuß wollen, sondern den Ball in den Raum wollen. Mhm. Ne, deswegen, ich sehe ganz klar, du brauchst, wenn du wirklich noch einen Mittelstürmer haben willst, dann würde ich vorne einen holen, aber die offensiven Außen, nein, du kannst auch Adeyemi auf die Seite stellen, ohne Probleme. Du kannst Duranville auf die Seite stellen. Aber so diese klassischen Außenstürmer hast du ja eigentlich unter Kovac. Zumindest in dem System, was er jetzt gespielt hat, gar nicht.
Ja, ich finde, wenn sich bei Gittens was tut, und das hören wir nach wie vor, dass sich da was tun kann und dass der BVB auch gesprächsbereit ist, das hat ja auch Sebastian Kehl im Doppelpass bestätigt, dann solltest du schon noch gucken, dass du da was Neues reinholst. Bei Gittens merkt man auch, fand ich jetzt auch am Wochenende, als er dann eingewechselt wurde und sofort im Zweikampf mit jemandem, wo es so ein Gerangel gab, dann irgendwie so so einen kleinen Wischer gegeben hat.
Knapp an der roten Karte vorbei, sagen wir ehrlich.
Knapp an der roten vorbei,
knapp vorbeigewischt, im wahrsten Sinne.
Ja, da merkst du schon dann die Unzufriedenheit, ne?
Total. Aber es ist ein guter Junge übrigens, ne? Also ich habe auch mal gelesen, dass der durch die Kabine gelaufen sein soll und erzählt haben soll, ich bin weg. Also das kann ich so nicht bestätigen.
Ja.
Das kann ich tatsächlich in der Form überhaupt nicht bestätigen. Eher im Gegenteil. Ja. Das ist ein richtig guter Junge, der auch richtig frustriert ist und darunter leidet, dass er eben nicht an die Leistung der Hinrunde anschließen kann.
Ja, definitiv. XXL, so, aber das ist sicherlich das ist sicherlich interessant mit den Positionen, die du gerade angesprochen oder die wir gerade durchgegangen sind. Bin echt gespannt, was der BVB macht. Aber wie gesagt, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, Jesko, dieser XXL-Umbruch oder dieser Mega-Umbruch, den alle fordern. Ne? Der BVB hatte 24 Transferbewegungen. Das hat mir Lars Ricken nochmal in einem Gespräch bestätigt. Wenn man mal so auch so so Leihen oder Rückhol und wieder wegleihen, wie bei Haller im Winter oder ein Koulibaly, wenn man auch so kleinere Sachen nochmal mit dazu nimmt. Aber das ist schon krass. Du darfst auch nicht vergessen, ein Svensson, ein Koto kam. Du hattest Girassi, Anton, Groß. Du hast Spieler wie Malen verkauft, wie Füllkrug verkauft. Du hast andere abgegeben, die ich jetzt noch gar nicht mit eingerechnet habe. Das ist schon viel.
Das ist Umbruch.
Das ist schon Umbruch.
Ja, das ist Umbruch, ist ein sukzessiver Prozess. Umbruch ist nichts, wo man im Sommer sagt, so, wir machen jetzt den großen Cut und jetzt schmeißen wir alle raus. Das funktioniert auch überhaupt nicht. Sondern Umbruch ist ein Prozess. Du musst halt ein Ziel haben, wo du hin willst mit deinem Umbruch. Ne? Und das werden wir halt sehen, ob der BVB da hinkommt.
Und ich habe es mal ausgerechnet, Jesko, wenn du Sabitzer, Özcan, Reyna, Moukoko, Haller, die allesamt jetzt nicht die große Zukunft haben oder wo sie gucken, dass sie eben Plätze frei machen, mal zusammenrechnest, kommen wir auf ein Gehalt von über 30 Millionen Euro, bei allen mal kumuliert, sogar deutlich über 30. Das wird natürlich entsprechend auch wieder Geld frei machen. Du hast die Champions League angesprochen, das ist das Mindeste, das haben sie erreicht, deswegen können sie keine großen Sprünge machen. Club-WM, 40 Millionen, konservativ. Und das wird dann sicherlich spannend, wenn sie da weiterkommen. Das wurde mir auch nochmal gestern gesagt, ins Viertelfinale, vielleicht sogar ins Halbfinale. Dann kann schon noch hinten raus dann Transferphase, geht ja dann noch ein bisschen. Da kann ich mir dann vorstellen, dass der BVB da dann nochmal investiert und reinhaut. Aber jetzt ist erstmal das Credo auf Bellingham gehen. Das wollen sie nach dem Championship Aufstiegsspiel gegen Sheffield am Samstag dann tun und Vollgas machen. Und danach müssen sie erstmal verschlanken, ein paar Spieler abgeben, um dann wieder im Hintergrund werden Gespräche geführt. Cherki bleibt weiterhin ein Thema, aber um dann auch wirklich drauf zu gehen. Deshalb, Jesko, wurden schon noch Bilder oder Flüge wieder hin und her geschickt. Die Zeit
wir
geht wieder los.
Wir checken es alles, was nach Dortmund fliegt. Ja, weil Linie checken. Fliegt da nicht.
Ja,
sind wir uns einig.
Hieß ja gestern, glaube ich, schon, dass ein Flieger aus Valence bei Lyon, glaube ich, in Dortmund gelandet war oder so. Ne?
Genau. Ist er auch.
Aber wurde uns jetzt aber nicht bestätigt, dass das Rayan Cherki war.
Genau.
Und nach allem, was wir hören, ist das sehr, sehr, sehr ruhig und jetzt nicht so kurz davor, dass da irgendwie was passiert. Also die müssen sich auch erstmal sortieren. Der Cherki hat sich verabschiedet in Lyon, wird das nächste Kapitel aufschlagen und da sind noch einige Runden zu drehen und zu gehen, bevor es da heiß werden könnte. Aber
ob dieses
das wäre
Kapitel
einer,
Borussia
Jesko,
Dortmund
den will ich haben. Ich will ihn eigentlich sehen.
Ja, ich merke das. Aber ich habe das Gefühl, Rayan Cherki wird der Edgar Davids von Schalke. Ich weiß nicht, ob kennst du die Geschichte von Edgar Davids?
Erzähl mal.
Das war, als die Arena eröffnet haben, 2001.
Eins, ja.
Ja, da ging das Gerücht rum und das war damals ja noch gar nicht so wie heute, dass du über Twitter und alles, sondern es gab's ja alles noch gar nicht. Da ging das Gerücht rum, dass Edgar Davids in der Sparkasse in Gelsenkirchen gesehen wurde. Und
in
dann,
Buhr, oder
das
was?
war wirklich, das war viral, bevor es viral gehen konnte. Jeder kannte dieses Thema im Umkreis von Schalke und es hieß, ja, der wird das Gesicht der Arena, die wollen einen Superstar holen, um ihre Arena zu feiern und so. Und es ist natürlich nie was draus geworden, aber es war über Jahre ein Thema und mittlerweile halt ein absoluter Running Gag bei Schalke,
ja,
dass sie alle Edgar Davids da haben wollten und jeder, den dann irgendwo in der Pommesbude irgendwo in Gelsenkirchen gesehen hat, gab's aber natürlich nie. Ne?
Aber jetzt war Edgar Davids natürlich ein größerer Star als heute rein.
Absolut, absolut. Also. Ja, aber du, also wenn ich mir den Buzz bei den Dortmund-Fans anschaue, was Cherki angeht und die Reaktion darauf, ne, dann ist das schon eine interessante Nummer.
Ja, das stimmt.
Aber wir können ja einmal drauf gucken, wie ist denn der Fahrplan der Dortmunder in den nächsten Wochen? Also alle Spieler, die nicht Nationalelf spielen dürfen oder müssen, sind im Urlaub.
Ja,
das ist auch bei Instagram sehr einfach zu verfolgen. Die liegen mehrheitlich am Pool.
Seru auch schon.
Ja,
unter anderem habe ich gesehen.
Genau, habe ich auch gesehen, ja.
Hat die ein Lied gepostet, was er nicht posten sollte. Hat sich dann entschuldigt.
Ja. Das ist egal.
Da würde ich aber auch immer nicht zu viel rein interpretieren. Natürlich ist das, also kurz für alle, die es nicht wissen, er hat einen Song auf Snapchat gepostet, war es, glaube ich, oder TikTok, ich weiß gar nicht, ich glaube Snapchat. World War 3, WW3 von Kanye West.
Ich meine, sagt der Name schon etwas, wo ich sagen würde ich vielleicht nicht nehmen?
Ja, nur bei Snapchat oder auch bei TikTok, ich sehe das selbst manchmal, da werden dir irgendwelche Titel vorgeschlagen und dann klingt das Lied vielleicht gut und du machst das. Ganz ehrlich, als wird der da irgendwie ein Nazi-Lied oder ein Kanye West oder ein World War III befürworten. Nein, natürlich Quatsch.
Ja, absolut richtig.
Hat sich auch entschuldigt. Ja. Das nur als kurzer Einschub, aber der ist schon im Urlaub unter der
Genau,
Sonne.
Der ist im Urlaub.
Hat er sich verdient.
Und alle Spieler haben Urlaub bis zum 2. Juni. Muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Das sind zwei Wochen, die Jungs jetzt mal eben die Füße hochlegen dürfen.
Und es sind dann nur zwei Wochen und Nationalmannschaft, da bin ich ja in Herzog auch unterwegs, der Nagelsmann trommelt die alle schon am 30. zusammen, also für die sind es ja sogar nur 10 Tage für die Dortmunder, zu denen wir gleich kommen, die nach unseren Infos dabei sein werden. Aber wie geht's dann weiter, Jesko?
Dann fliegt die Mannschaft.
2.6. Wiederaufnahme?
Ja, am 13. geht's nach Amerika. Ne? Mhm. Erste Spiele sind New York beim FIFA Club World Cup.
Mit dir freust du dich schon, hast du Bock?
Ja, ich hab Bock, natürlich. Aber es wird auch hart, muss ich sagen.
Also hast du dein Visum?
Fliegen mehr, habe ich noch nicht. Ich arbeite dran. Aber das wird schon.
Okay.
Aber dann in Amerika ist es halt auch Wahnsinn. Ne? Erste Spiel in New York, dann Homebase ist in Fort Lauderdale in Florida. Dann geht's nach Cincinnati zu den Spielen. Also das wird ein anstrengender Trip. Dann geht's zurück irgendwann. Trainingslager ist Anfang August in Österreich. Mhm. Da bist du mit dabei.
Da bin ich dann in Saalfelden. Da freue ich mich nicht in Bad Ragaz diesmal, sondern in Österreich, ne?
Ja, musst du nicht deine Visakarte sprengen diesmal, sondern es ist alles im bezahlbaren Rahmen in Österreich.
Haben wir die Geschichte eigentlich schon mal erzählt?
Welche denn?
Ja, die von meinem 30. Geburtstag in Bad Ragaz, weiß ich gar nicht.
Ah, stimmt.
Also ich kann euch erzählen.
Ich war nicht dabei.
So du warst nicht dabei,
ich musste
weil du
arbeiten.
Hast damals einen Termin, das weiß ich noch, du musstest arbeiten. Ja. Und damals noch mit Sven Westerschulz zusammen, der ja mittlerweile beim BVB ist. Dessen Nachfolger ich dann ja quasi bei Sky wurde.
Genau.
Es gibt ja bis heute noch, also wenn ihr mir Geld überweisen wollt auf PayPal, dann gebt PB Viola 30 an. Ja? PB Viola 30, dann könnt ihr mir schön Geld rüberschustern auf meinen PayPal-Pool. Ich kann diesen Namen einfach niemals mehr ändern, im Übrigen. Das habe ich jetzt schon mehrfach versucht. Die Anekdote dahinter, Jesko, ist folgende. Du kennst die Viola Bar in Bad Ragaz.
Beschreib
mal,
Bar.
Wie ist die?
Eine sehr kleine Bar. Es gibt aber Karaoke. Und es gibt viel zu trinken, was sehr viel kostet.
Es gibt viel zu trinken, was sehr viel kostet, was aber für Schweizer Verhältnisse noch einigermaßen okay ist, glaube ich. Weiß gar nicht, ob der Bacardi Cola.
Irgendwas, Wodka-Gurke oder sowas. Gürkli oder sowas gab es da.
Gürkli, genau, der Gürkli.
Gürkli.
Roman Gürkli, Bürki, genau, der Gürkli, stimmt, den gibt's, ich glaube, Bacardi Cola kostet 17 Euro oder sowas, so ein ganz normaler, aber woanders
so, kommt zum halt Punkt. Noch mehr. Also du hast...
Ja, komm zum Punkt, genau, ich habe meinen 30. gefeiert, habe euch alle eingeladen, habe da Viola gesagt, Viola, bis zu Betrag X, dann sagst du mir kurz Bescheid, das war schon, finde ich, ein stattlicher Betrag. Ja, dann kamen die da irgendwann abends um 3 Uhr morgens und sagten, hier, wir machen jetzt mal Kassensturz. Wir haben hier irgendwie 2.500 Euro oder sowas offen oder 3.000 Euro. Ich sag, also so ganz so viel wollte ich jetzt nicht ausgeben. Wie machen wir das? Und dann weiß ich noch, dass ich da zu Olli Müller irgendwie kam und zu Olli meinte, ja Olli, du hast 20 Euro
Kollege,
offen.
Geschätzter
Kollege, ja, du hast 20 Euro offen. Olli so, Viola, das kann nicht sein. Ich habe viel mehr hier. Naja, gut, habe ich das bezahlt? Und hab dann eben auf PayPal diesen Spendenpool eröffnet und hab in unsere Journalistengruppe geschrieben, ey, Jungs und Mädels, es wäre ganz cool, ich sag euch nicht wie viel, schickt mir einfach ein bisschen was rüber, damit ich ein bisschen Geld habe. Und dann trudelt es ein, 20, 25, 50 Euro, 70 Euro, keine Ahnung. Naja, und da war es dann zumindest ein bisschen zu verschmerzen. Aber seitdem heiße ich PB Viola 30, sorry, das war die Zwischenanekdote.
Ja. Du musst Podcast mit mir machen, damit das Geld weiter reinkommt, damit du deine Rechnung bei Viola bezahlst.
Genau so ist es. Also so. BVB nicht mehr in Bad Ragaz, sondern in Saalfelden, genau.
Genau, und dann ist Vorbereitung schon wieder vorbei und das zeigt, wie schwierig das auch wird, in diesem Sommer sowohl Grundlagen zu legen, als auch guten Fußball spielen zu lassen. Ne? Das kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Herausforderung wird, nicht nur für Dortmund, sondern für alle Clubs, die an dieser FIFA-Club-WM teilnehmen, die dann auch noch Nationalspieler haben, die dann auch noch in der Nations League mitspielen müssen, etc.
Ja, definitiv. 10.8. dann die Saisoneröffnung.
Ja.
mit Mats Hummels, das wird dann das Abschiedsspiel sein, der ja nicht zur Clubweltmeisterschaft gehen soll, das ist ja mittlerweile auch bestätigt worden von mehreren Personen, wird also dort nicht dabei sein. Genau, wird dann der Abschluss für Hummels und die Saisoneröffnung quasi gegen, so sieht's wohl aus, Bilbao. Ganz interessant noch, du wirst wahrscheinlich Marco Reus hier und da sehen. Da ist man, wie ich das gehört habe, in den Endzügen, dass er das Gesicht und der Markenbotschafter vom BVB wird. Ob du ihn beim Spiel siehst, weiß ich nicht, denn er hat nämlich tatsächlich Saison mit seinem eigenen Club, mit LA Galaxy und das ein oder andere Spiel. Sie sind aber in den letzten Endzügen, was dann so VIP-Sponsoren, Fans angeht, dass er hier und da mal während des Turniers vorbeischaut. Übrigens ein Doppelpack erzielt im LA Derby. Marco Reus mit einem richtig geilen Freistoß.
Aber ansonsten darfst du nicht auf die Bilanz von LA gucken.
Zumindest ist die so schlecht?
Ja, die haben alles verloren. Die haben alles verloren. Ja, richtig schlecht. Ja. Meister geworden und dann haben sie alles verloren. Gut, anderes Thema.
Der letzte, 4 Punkte, anderes Thema.
Ja. Ja. Genau. Wir haben schon gesagt, Nations League. Jetzt enthüllen wir hier exklusiv, welche BVB-Spieler sind denn dabei? Vielleicht sogar überraschend.
Ja, genau. Ich fange mal mit einem an, der vielleicht nicht so überraschend ist. Pascal Groß, der hat schon die Info vom Bundestrainer bekommen, der im Übrigen am 22. Mai, also dann am Freitag, wir nehmen heute am, nein, am Donnerstag, 22. Mai, seinen Kader offiziell bekannt geben wird. Also Pascal Groß ist dabei bei der Nationalmannschaft für die Nations League Spiele und zwei, die vielleicht ein bisschen überraschender sind. Waldemar Anton ist zurück im DFB-Team, der es in den letzten Wochen beim BVB richtig gut gemacht hat, der unter Nagelsmann dann jetzt auch dabei sein wird. Die letzten beiden Lehrgänge im März und November hatte er gefehlt. Einmal aufgrund von einer Oberschenkelverletzung, dann später, weil er unter Sahin, aber dann auch unter Kovac anfangs ja nicht so viel gespielt hatte. Da hat er sich aber, muss man sagen, echt richtig zurückgekämpft. Und Jesko hat auch sehr gute Möglichkeiten, vielleicht sogar in die Startelf zu rutschen, genau, an der Seite.
Toni Rüdiger von fehlt.
Ne? Schlotterbeck fehlt. Rüdiger fehlt.
Genau.
Also eher an der Seite von Jonathan Tah.
Genau.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Deutet vieles darauf hin. Robin Koch und Bissek dann auch Kandidaten, die dabei sind. Also Waldemar Anton da, Pascal Groß da, auch Karim Adeyemi hat die Info vom Bundestrainer erhalten, dass er dabei sein wird und gute Chancen hat, zudem auch Felix Metscher.
Ja, weißt du noch,
Can dürfte es eng werden.
Ja, weißt du noch, als wir gerade über Adeyemi gesprochen haben und ich weiß nicht, hast du mich gefragt oder irgendjemand hat gefragt, soll der, würdest du den nominieren? Habe ich immer gesagt, sofort. Mhm. Weil du halt diese, das ist halt eine Waffe, ne? Das ist halt eine Special Forces, würde man sagen. Den kannst du nicht immer gebrauchen, aber es wird Momente geben, gerade bei so wichtigen Spielen, wenn du mal in Führung bist, kannst du den sehr, sehr speziell einsetzen. Wobei, du kannst ihn auch immer gebrauchen. Ne? Das zeigt ja in Dortmund auch, dass er mittlerweile vorne gerade auch in so einer Doppelspitze sich richtig wohlfühlt. Achte mal drauf übrigens, womit der seine Tore schießt. Der schießt die alle immer mit links. Das heißt, der sollte der linke Flügel. Oder die linke Seite. Das ist so seine. Ja. Sehr interessant.
Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Also, das ist auf jeden Fall spannend. Sicher hätte Maxi Bayer noch Chancen haben.
Er ist halt immer noch verletzt, ne? Das ist das Problem.
Der natürlich noch verletzt ist. Ist ja da auch die Absprache, dass er auch nicht zu U21-EM mit dann sollte. Jetzt eben die Verletzung. Das ist natürlich schade. Bin gespannt. Vielleicht wissen wir es dann ja auch schon, wenn der ein oder andere in den Podcast reinhört, ob beispielsweise Niki Süle es zurückgeschafft hat. Das wissen wir jetzt Stand heute noch nicht. Aber
ich meine, so viele Innenverteidiger, wie die ausfallen, ist es durchaus möglich. Ne? Und Nagelsmann und Süle passt da eigentlich auch.
Ja, also das wird sicherlich interessant. Also der BVB gerade das Momentum auf der Seite und dann vielleicht auch in der Nationalmannschaft wieder den ein oder anderen mehr. Schauen wir mal.
Genau. Und wir beide, wir hatten ein ganz besonderes Event am vergangenen Sonntag. Wir durften nämlich im Signal Iduna Park Fußball spielen. Zum Glück, als die Kameras aus waren.
Ja,
aber
es wurde ja mit aufgenommen, es gab
ein paar Bilder. Mal sehen, welche Bilder es von uns gibt. Ja. Also Patrick war unser Torwart von der Sky Und BVB-Mixmannschaft hat sich da jeden Ball geschmissen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen.
Deutsche Donnarumma.
Ganz, ganz hervorragend, ja. Mit dem Fuß muss er noch ein bisschen arbeiten, aber ansonsten war das
Du warst gut. Kaiser. Du warst Kaiser 5, Franz Beckenbauer.
Ja. Mehr für mehr reicht's auch nicht mehr. Aber hat unglaublich Spaß gemacht. Wir waren nicht die Besten, aber es war völlig okay. Bei einem Spiel haben wir uns sehr geärgert. Das hätten wir nicht unentschieden spielen müssen. Eins hätten wir nicht verlieren müssen.
Stimmt.
Aber dafür, dass wir so eine zusammengewürfelte Truppe waren, war eine sehr, sehr nette Truppe, hat richtig viel Spaß gemacht, da zu zocken. Aber das eigentlich Spezielle ist, du darfst dann natürlich auch mal, guckst dann auch mal so in die geheimen Zonen von so einem Stadion, wo man ja so eigentlich schwierig reinkommt. Und wir waren zum Umziehen in der Kabine von Borussia Dortmund.
So ist es.
Da konnten wir mal sehen, wie sitzen die Jungs denn eigentlich? Und ich glaube, du hast dein Handy gezückt und hast ein paar investigative Fotos gemacht, wer da wie zusammensitzt.
Ja, weil ich selbst einfach für mich auch spannend finde, weil ich so ein paar Sachen tatsächlich bis dahin gar nicht wusste. Erstmal, ich habe mich umgezogen auf dem Platz von Serro Gerassi, habe mich hinterher auch geduscht am Platz von, also nicht am Platz, bin dann natürlich in die Dusche reingegangen, aber von Serro Gerassi, habe natürlich dann die enormen Superkräfte auch gespürt, die dann hoffentlich...
Deswegen haben wir dich ins Tor gestellt.
Genau, auf mich.
Hättest dich mal an Kurbelsplatz umgezogen, Mensch. Oder
irgendeiner muss es ja machen. Da stand ich da im kurzen T-Shirt oder im kurzen Trikot. Normal macht man ja Langarm als Torwart, wobei ich finde, es sieht immer besser aus, Kurzarm im Tor zu stehen. Cool. Dann stand da im Tor. Naja, und dann waren wir auf jeden Fall in den Kabinen von Borussia Dortmund. Und,
ich habe jetzt irgendwie im Kopf von irgendeinem berühmten Torwart, der immer Kurzarm getragen hat, aber ich komme nicht drauf.
Ich habe hier Kevin Müller von Heidenheim sehr schnell im Kopf, der hat, glaube ich, Kurzarm.
Gab es nicht irgendeinen Campos früher?
Cassias, kann es sein?
Cassias. Der hat immer so einen Schlapperlook an, oder? Wir aktivieren die Schwarmintelligenz. Leute, wenn ihr drauf kommt.
Doch, Cassias.
Ja, Cassias?
Also ich finde jetzt ganz viele
Cassias. Dann war es wahrscheinlich Cassias. Ja, wahrscheinlich habe ich Cassias im Kopf. Ja.
Sehr auf Kurzarm. Ja, Iker Cassias. Ja, war von der Leistung auch, finde ich, ähnlich. Mit Iker Cassias. Ja. aber was ich sagen wollte, Kabine finde ich doch ein bisschen kleiner und spartanischer, als man denkt. Ja. Ein oder andere hat sie vielleicht schon mal gesehen auf einer Stadionführung.
Ja.
Sind wie im Schwimmbad so zwei, drei Föhne, die dann so dranhängen mit so einem Ringel-Dinges.
Sieht aus wie städtisches Freibad, ne?
Städtisches Freibad, das ist wirklich so. Holzbänke, jeder hat so seinen eigenen Bereich mit Fotos dann oben auch. Und was ich da eben ganz interessant fand, also von der Sitzordnung, wenn du quasi reinkommst, auf der rechten Seite fängt es an mit Duronville, Brandt, Svensson, Süle, Bayer, Reiner, Riasson, Groß und Can, Koto, Sabitzer, Meier, Adeyemi, Lotka. Da finde ich nämlich interessant, dass Riasson, Groß und Can so als Führungsspieler, als die auch das Wort mal ergreifen, wirklich nebeneinander sitzen. Und auf der anderen Seite, wenn du reinkommst in die Kabine links oder drauf zuschaust, sitzen Felix Metscher, Gittens, Gerassi, Kempel und Wädchen, die auch Plätze haben, obwohl sie da jetzt nicht so oft waren in der Saison. Chukwuemeka, Kobel, Anton, Schlotterbeck, Özcan und Rami Benzebaini. Und da auch wieder Kobel, Anton und Schlotterbeck, also auch drei klare Wortführer, die nebeneinander sitzen, sodass du, glaube ich, gegenüber wirklich zwei, die sechs hast, die da auch wirklich viel sagen. Und, was mich überrascht hat, Sebastian Kehl hat einen eigenen Platz tatsächlich auch neben Rami Benzebaini an der Ecke. War mir auch gar nicht so bewusst, dass der Sportchef auch da seinen eigenen Platz tatsächlich hat.
Vielleicht hat er seinen Spind einfach nie ausgeräumt. Der ist historisch.
Immer noch
historisch
da. Ja, genau. Ja, und so gibt es dann eine große, in der Mitte natürlich eine ganz große Tafel oder einen Tisch, wo dann für uns auch Obst und sowas lag, wie bei den Profis.
Schokoriegel habe ich nicht angerührt.
Schokoriegel habe ich auch nicht. Ich habe Banane und Weintrauben.
Ich wollte mir einen holen, als ich kam, waren alle weg.
Wunderbar und Milky Way gab es, glaube ich.
War leider weg.
Ja, und dann ganz interessant, Jesko, ich glaube acht Duschen, vier auf jeder Seite, Vor- und Rückseite und dann das Ermüdungsbecken. Und dann ist die Kabine auch schon durch. Aber ganz ehrlich, reicht auch. Die brauchen keinen Luxus, keinen Schnickschnack. Einfach eine normale, schöne, große Kabine.
Genau.
Fertig.
Ja, daran liegt's nicht, sagen wir ehrlich. Ja.
Jesko, aber wie geil war's, auf so einem Rasen zu kicken?
Ich fand's mega. Mega. Das war auch der
Grund, warum ich mich da nochmal... Wir haben uns ja auch Flugbälle zugeschossen und
Gab's auch bei
uns. Ich war überrascht, wie schnell der Ball wird, weil es ist ja ein ein sensationeller Rasen, der dann auch noch bewässert ist. Und als du mir den ersten hingeschossen hast, habe ich gedacht, das, puh, ja. Der wurde so schnell beim zweiten und dritten aufdoppen.
Ich habe übrigens Lob bekommen für meinen Pass. Weißt du, du hast ja bei Instagram so eine Point of View gepaart und da sieht man meinen
Pass. Der war wirklich gut.
Der war hervorragend, war der. Schön hoch.
Auf ich habe natürlich direkt auf mitgenommen, um aufs Tor zu laufen.
Ja. Na, habe ich tatsächlich, hat mich jemand angeschrieben. Vielen Dank dafür.
Ah, siehst du. Stark. Ja,
nee, hat Spaß gemacht. Stark. Hat wirklich Spaß gemacht.
Ja.
Haben wir noch das was, Patrick? Gut. Ich guck mal, wir sind ja immer mega organisiert. Ich guck mal durch.
Ja, normalerweise wollten, aber wir können es natürlich auch nächste, wir wollten eigentlich nochmal über unsere Gewinner und Verlierer sprechen und dann nächste Woche ausführlicher über das Zeugnis. Du hast später einen Dreh noch in Bielefeld. Du bist gerade in Bielefeld im Hotel.
Ich bin in Bielefeld im Hotel.
Anlässlich des DFB-Pokalfinals.
Ganz genau.
Deshalb musst du mir sagen, ob du Zeit hast.
Ich würde sagen, wir schieben das auf nächste Woche.
Ja.
Wir sind auch schon in einer ordentlichen Zeit.
Ja.
Wir schieben das auf nächste Woche und nächste Woche wird Zeit. Warte, ich kann nochmal.
Ja. Nächste Woche kommt er ab.
Er kommt ab. Ja. Der Bart von Patrick Berger. Auch das werden wir euch natürlich in Ultra HD präsentieren.
Ja,
nein, wir werden euch sehr schön mitnehmen, auch bei Social Media. Also
folgt es soll Patrick, sich ja auch lohnen.
Mir auch. Ja. Da werdet ihr alle Insights dazu bekommen. Wir werden ein richtig schönes Vorher-Nachher-Foto machen. Da freue ich mich am meisten drauf. Ich möchte auch dass wir so einen Trick machen, so einen Videotrick machen, dass wir dich auf dem Stuhl drehen, auf dem Barberstuhl drehen und du dann sozusagen von bärtig zu nicht bärtig. Das werden wir alles machen, das wird ein Traum.
Ja, geil. Solange mir Billa kein Edgar-Cut reinzimmert, ist alles okay.
Nehme ich mit, was ist ein Edgar-Cut?
Boah, guck dir einfach mal Edgar-Cut auf TikTok. Es gibt einen berühmten Schweizer Friseur, der verpasst.
Okay.
Jungs und nicht Mädels, Jungs eigentlich. Coolen Jungs, die irgendwie 15, 16, 17 sind, Edgar Katz und kommt extra dafür angefahren. Und das sieht halt wirklich aus wie ein Unfall.
Oh nee, oh Gott. Ja, doch, das kenne ich.
Sieht einfach nur aus wie ein Unfall. Aber das Beste an diesem Account sind die Kommentare, also es ist wirklich, selbst meine Frau lacht sich schlapp und die ist für sowas eigentlich nicht zu haben. Die Kommentare darunter sind einfach nur geil.
Der Edgar ist eine Variante des Topfschnitts, bei dem die vordere Haarlinie akkurat in einer geraden Linie geschnitten wird. Also Phil Foden halt, ne?
Ja, aber tatsächlich haben die dann hinten nochmal so eine Stufung drin, dass das dann wirklich so heckspoilerartig absteht.
Okay.
So wie Tokyo Hotel früher, ist katastrophal. Aber das macht er sowieso nicht. So viel Haare habe ich ja auch gar nicht mehr, dass man da irgendwas Geiles zimmern kann.
Ich wollte es nicht so laut sagen, aber ich kann mir vorstellen, es könnte auch schwierig werden.
Genau. Ja, lass das jetzt. So, also Bart machen wir. Und das sollte sich ja natürlich auch lohnen, dass wenn ich dann auch bei der Nationalmannschaft in Herzogenaurach vor Ort bin, da oben ohne quasi bin. Ich suche mal Bilder raus, wann ich das letzte Mal keinen Bart hatte. Ich glaube, da war ich am Abiball.
Ja. Aber wie ich dich einschätze, wie gesagt, der wächst in 2 Tagen, ist der wieder da, als wäre nie was gewesen.
Hoffentlich.
Was gibt's zu Hause Ärger?
Nee, aber tatsächlich meine Frau und auch meine Mutter und meine Tante, die haben ja irgendwie alle geschrieben und meinten, ich freue mich richtig, dich mal ohne Bart zu sehen. Ich bin so gespannt, wie das aussieht.
Vielleicht ein neuer Trend.
Bin auch gespannt, was mein Kind sagt.
Ja, das ist tatsächlich, ich wollte es gerade nicht so sagen, aber das ist, hoffentlich erkennt ich das wieder. Hoffentlich.
Ich weiß nämlich noch, mein Vater hat so einen bestimmten, auch heute noch so einen bestimmten Bart, den er halt nur hier oben und unten am Kinn hat. Und der hat das mal gehabt, irgendwann rund um sein 60. hat auch irgendeine Wette verloren und hat dann nach Ewigkeiten sein Bart weggemacht. Und wir haben mich erschreckt damals so, ne? Also,
ja, glaube ich.
Mal schauen.
Hauptsache, das Kind sagt nicht, oh, guck mal, Papa sieht jetzt aus wie der andere. Ja, nein, natürlich nicht.
Nein, natürlich nicht.
Alles klar.
Ja, gut. Mein Lieber, viel Spaß beim Dreh.
Ich danke dir und wir sehen und hören uns spätestens nächste Woche. Mach es gut.
Bis dann, Jesko.
Bis dann.
Ciao. Auf für Süd. Der BVB-Podcast.